herzlich willkommen zu den Videokassettenkindern, dem Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite ist der Experte für das Jahr 1985.
Das 80er Kid Peer.
Hallo Peer, grüße dich. Peer, wieso bist du auf 1985 gekommen?
Weil wir hatten als letztes über Zurück in die Zukunft geredet, also habe ich mir gedacht, warum nicht mal über das Jahr sprechen, in dem Zurück in die Zukunft rauskam.
1985, ja, da wissen wir ja eigentlich schon, was Platz 1 ist. Das ist ja unlustig. Obwohl, vielleicht ist es ja doch ein bisschen anders, wer weiß. Ja, wir haben in den letzten Monaten immer mal wieder das eine oder andere Filmjahr gereviewt. Zuletzt 1982. Das war die Folgen 70 und 71. Aber auch davor schon andere Filmjahre. Also schaut gerne mal ein bisschen. Wir haben Folge 60 mein Geburtsjahr gehabt, 1977. Wir haben Folge 57 dein Geburtsjahr gehabt, 1972. Waren also jeweils da tief in den 70ern, aber auch die 80er sind natürlich Teil unserer Jugend und Kindheit gewesen, wie wir Filme geschaut haben und deswegen heute nach 1982, 1985.
Richtig.
Und wir hatten, Per, nicht zu vergessen, ja auch 1984, wo wir sagen, eines der besten Filmjahre aller Zeiten. Mal gucken, wo da 1985 steht im Vergleich. Wie ist so dein erstes Gefühl?
Der Output war 85 sehr viel höher, der Kultfaktor war aber deutlich niedriger in meinen Augen. 1985 war so das Jahr auch der Fortsetzung irgendwie.
Ja.
Aber lass uns mal anfangen, ich beginne da mal mit Platz 10.
Du bist dran.
Okay. Ach so, ja, und die Regel ist, weil das ist bei diesem Jahr auch wichtig, ist ein Darsteller genannt mit einem Film von ihm, dann fällt der Darsteller raus.
Ja, nicht der Darsteller, sondern die Filmreihe ist ja
der. Nö, der Darsteller.
Nein, wir ändern nicht die Regeln.
Fang mal an. Nein, das ist ja keine neue Regel.
Doch, ist es.
Du willst nur nicht unter verschärften Bedingungen arbeiten.
Ganz genau. Ich will, dass es fair ist, wie immer. Und keine linken Spielchen von dir.
Das ist kein linkes Spiel.
Das kennen wir ja jetzt hier alles schon von dir. Linke Spielchen.
Fang ich mal mit Chevy Chase an. Mal mit mal lockerem.
Kannst du gerne machen.
Und zwar mit Fletch, der Troublemaker.
Fletch, der Troublemaker, oh ja.
Nicht so die ganz typische Chevy Chase-Komödie, weil wir haben jetzt hier, wenn wir so andere Filme mit ihm nehmen, wie die Griswold-Serie, hier nicht eine reine, ja, skurrile Klamauk-Verfilmung, sondern bei Fletch, der Troublemaker, haben wir ja nun mal eine Figur und ein Film, der auf einer Romanreihe beruht. Es gibt ja auch noch Fletch 2, der Troublemaker kehrt zurück. Es gibt sogar einen dritten Fletch, aber ohne Chevy Chase, was dann auch schon den Spaß bei mir genommen hat. Ich weiß, Chevy Chase ist ein bisschen ein schwieriger Mensch, ähnlich wie Bill Murray, aber ein Fletch,
das sind die Künstler.
Ein Fletch ohne Chevy Chase ist für mich kein Fletch. Ja, worum geht's? Fletch ist halt ein Reporter. Aber nicht so der klassische Reporter, sondern so ein Undercover-Reporter. Also der schlüpft auch gerne mal in andere Rollen, um Sachen aufzudecken. Und hat dann halt die Situation, dass er sich am Strand bewegt, als Penner getarnt. Will eigentlich so einen Drogenverkauf auffliegen lassen, an dem auch die Polizei beteiligt sein soll. Und dann wird er von irgendjemandem angesprochen und sagt, pass mal auf, ich habe Krebs, meine Frau soll die Lebensversicherung kriegen, ich möchte aber nicht das Leiden des Krebspatienten haben, kannst du mich nicht umbringen? Und daraus entwickelt sich so ja ein netter kleiner Kriminalfall mit ein paar Wirrungen und Wendungen. Und wir haben halt hier einen richtig schönen Krimi mit Chevy Chase, der da noch komödiantisch herkommt, ein Soundtrack, der auch noch richtig gut ist. Und Fletch, der Troublemaker, hat mir eigentlich immer Spaß gemacht. Das ist auch ein Film, der heute noch funktioniert.
Habe ich tatsächlich etwas länger nicht mehr gesehen, ist aber ein schöner Film im Sinne von, den kann man sich nicht anschauen, ist jetzt kein Meisterwerk. Da hätte ich jetzt tatsächlich auch nicht in den Top 5, Schrägstrich, das ist ja dann saldiert eine Top 10, du 5, ich 5, drin gehabt. Aber kein schlechter Film, macht Spaß. Wie würdest du den so bei Chevy Chase in der Betrachtung einordnen? Ist es einer seiner besseren Filme?
Ist deutlich einer seiner besseren. Also es gibt so, das Problem bei Chevy Chase ist ja, der hatte irgendwann, ich will jetzt nicht sagen einen Hype, aber man hat Chevy Chase auch gerne mal für Filme verpflichtet, nur um dann damit zu werben, dass er mit Chevy Chase ist. Und ich hatte so Ende der 80er, Anfang der 90er auch so eine Phase, da habe ich gerne Chevy Chase Filme geguckt. Und ich kann mich mit einem mit Jack Palance erinnern, da weiß ich aber nicht mehr so ganz, wie der heißt, Rob and Robertson oder so, keine Ahnung. Ich weiß nur, der war richtig grottenpeinlich schlecht. Dann, ja, die Filme sind losgelöst von Chevy Chase, trotzdem gut, nämlich die Caddyshack-Filme. Aber wenn du dir einen Film holst, weil du einen Film mit Chevy Chase sehen willst, wo Chevy Chase so gut wie nie mitspielt,
ja, ist das so ein Problem. Das Problem, genau.
Das ist so wie bei, ich will einen Eddie Murphy Film gucken und gehen, Angriff ist die beste Verteidigung.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Also es ist halt irgendwie so eine Mogelpackung dann ein Stück weit, ne?
Es gibt Filme, die gucke ich ganz gerne, auch heute noch. Kurioserweise sind das auch alles so Filme, die, und das ist halt das Schöne hier, es sind Komödien, die du aber immer noch gucken kannst, ohne dass sie irgendwie zu sehr aus der Zeit gefallen sind. Wenn du die beiden Filme, die waren, glaube ich, Ende der 70er, ganz frühe 80er, guckst hier mit Goldie Hawn, da gibt's ja zwei, die funktionieren immer noch. Und selbst der Film, wo er eigentlich, das bringt dann im Deutsch weniger, hauptsächlich nur als Synchronsprecher ist, das ist dieser Benji-Film mit Jane Seymour, wo er jemanden spielt, der, was war das noch, ein Privatdetektiv, der direkt am Anfang des Films umgebracht wird und dann kann er als Hund, also als Benji, der Hund, kommt er dann wieder auf die Erde zurück und darf den Fall lösen in dem Moment, wie hieß der noch, ein himmlischer Schnüffler, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist ein Film, der funktioniert immer noch. Die kannst du gucken, die machen Spaß. Und das ist das, was wir ja letztens, wo wir auch über Komödien per se geredet haben. Du hast viele Filme in diesem Sektor, die immer noch funktionieren, weil sie nicht zu sehr auf den Zeitgeist gepackt worden sind. Irgendwann hat man angefangen, Komödien in den Zeitgeist reinzupacken und dann wurde es auch schon so, dass du die nach ein paar Jahren auch nicht mehr gucken kannst.
Ja, das ist genau der schmale Grat. Wie zeitlos oder zu sehr einer Zeit verpflichtet sind die Filme, ne? Ja, das ist ja was locker Lustiges eigentlich, auch wenn es hier einen Krimi-Charakter auch hat. Ich fange mal mit was überhaupt nicht Lustigem an. Auf meinem Platz 5 im Jahr 1985 ist Im Jahr des Drachen. Ein wunderbarer Thriller mit Mickey Rourke. Ein Film, der ja auch ein bisschen speziell ist, aber mir persönlich gefällt der sehr gut. Vorneweg, dieser Film hat enorme Wellen geschlagen, weil er eben einen Fall schildert von Stanley, einem Cop, gespielt von Mickey Rourke eben, Stanley White, der in New York die Mafia-Strukturen in Chinatown ausheben soll. Und da ist es eben so, dass er tatsächlich ziemlich hin und her gerissen ist. Wie geht er damit um? Da das eine harte Welt ist, es geht viel um Drogen, es geht viel um Macht. Stanley, ein ehemaliger Vietnam-Veteran, also selber auch kein Kind von Traurigkeit, greift auch manchmal zu Mitteln, die ein bisschen härter sind. Gleichzeitig ist er immer hin und her gerissen. Wann übertreibt er es? Er hat einen wahnsinnigen Ehrgeiz, das anzupacken und zu schaffen. Damals gab es viel Kritik von Chinesen, die in New York lebten, dass das eine sehr, sehr stereotype Betrachtung wäre und es so rüberkäme, als würde ihre Kultur sehr stark kritisiert werden. Das kann man ein Stück weit verstehen, wenn man die Ableitung haben würde, alle Chinesen in New York sind Drogenhändler. Das ist natürlich nicht die Wahrheit, völliger Quatsch. Hat der Film aber auch so nie dargestellt, sondern der zeigt halt diese mafiösen Strukturen innerhalb von Chinatown, diesem berühmten Stadtteil in New York. Mir persönlich gefällt der Film deshalb so gut, weil das einfach ein sehr, sehr spannender Thriller ist, der das schon sehr schön zeigt, wie diese Triadengeschäfte funktionieren. Und auch so ein bisschen so einen Blick hinter die Kulissen ermöglicht. Die Stimmungen dort sind, finde ich, wahnsinnig gut eingefangen. Man hat wirklich immer das Gefühl, echt dabei zu sein. Ja, und zu Mickey Rourke in den 80ern brauchen wir, glaube ich, nicht so viel sagen. Das ist seine absolute Hochzeit gewesen. Ein Film besser als der andere, was seine schauspielerische Leistung angeht. Nicht immer hat das Drehbuch gepasst, aber wenn das Drehbuch gepasst hat, so wie hier, dann sind da richtig, richtig tolle Filme raus entstanden. So dementsprechend auf Platz 5 bei mir im Jahr des Drachen mit Mickey Rourke. Ganz kurz noch redaktionell die Ergänzung. Dein Film kann man leider nirgendwo streamen, den du auf Platz 5 hattest. Keins.
Platz 10.
Ja, Platz 10, Entschuldigung, stimmt. Mein Film tatsächlich auch nicht. Das heißt, da haben wir momentan nichts im Angebot, wie ihr dann günstig die Filme schauen könnt. Sind vielleicht so kleine unentdeckte Perlen. Ich weiß nicht, woran es liegt, Per.
Wobei man auch sagen muss, viele der Filme kriegst du heute noch mittlerweile günstiger als Medium zu kaufen oder auch im Stream als Medium zu kaufen. Also ganz so, dass man nicht dran käme, ist es ja nicht.
Genau.
Und der nächste, oder hast du noch was?
Ja, ich wollte ganz kurz hören. Kennst du den Film? Hast du den mal gesehen? Wie
Boah,
findest du
den habe
ihn?
ich vor so langer Zeit gesehen. Ich weiß, ich kenne, habe ihn gesehen.
Mhm.
Eine Erinnerung habe ich also nicht wirklich an den Film.
Okay, zu lange her wahrscheinlich.
Ja, was heißt zu lange her, hat nicht so den bleibenden Eindruck hinterlassen.
Ja, man muss das mögen, aber ich mag halt diese Thriller-Strukturen, auch gerade wenn sie dann so erzählt werden aus Kopfsicht. Und ist jetzt auch gar nicht so ein unbekannter Film, muss man mal dazu sagen. Gut, okay, dein Platz 9.
Mein Platz 9. Ja, ich möchte noch ein bisschen lockerer bleiben, wieder leicht komödiantisch, leicht krimimäßig, wobei jetzt gehen wir ins Agentengenre.
Aha.
War 1985 gab es noch etwas in Deutschland, was es heute nicht mehr gibt, nämlich eine Mauer, die quer durchs Land führte, beziehungsweise durch Berlin.
Ich habe eine Idee. Könnte es ein Val Kilmer-Film sein?
Nein.
Ah, okay. Dann war ich jetzt falsch.
Und zwar Gotcha, ein irrer Typ.
Ah, ja, okay. Der war von 85.
Ist jetzt nicht so ganz ein riesenbekannter Film, aber irgendwie schlägt mein Herz zu dem Film. Es mag daran liegen, dass wirklich die Hälfte des Films dann in Deutschland, in Ost-Berlin spielt. Als Darsteller hast du für die Amerikaner eigentlich nicht viele Leute dabei, die man kennen dürfte. Einzig und allein Anthony Edwards kennt man aus dem einen oder anderen Film. Für uns Deutsche ist das schon ein bisschen anderes. Gerade wenn die in Ost-Berlin sind, hast du den einen oder anderen deutschen Schauspieler dabei. Wobei da Klaus Löwitsch natürlich an
Ja, legendär.
der Schauspieler ist, der da am meisten aus der Rolle fällt, weil der da auch den Antagonisten spielt. Ja, worum geht's? Wir haben hier einen Studenten, der mit seinem Kollegen auf Europareise geht. Eine Sache am Anfang kriegen wir dann erklärt, die dann gegen Ende erst wieder wichtig wird. Und da haben wir wieder die Sache mit Exposition. Wir kriegen am Anfang was erklärt, als Gimmick für den Film, was dann eine ganze Zeit keine Rolle mehr spielt bis zum Schluss. Und zwar, der ist leidenschaftlicher Gotcha-Spieler, eine Sache, die in den 80er Jahren wohl da sehr verbreitet war, weil ich kenne es aus vielen Filmen her. Ist so eine Art, ja, nennen wir es mal Sparspiel mit einer Airsoft-Pistole zum Markieren. So, und der geht halt auf Amerika-Reise. Sein Kollege ist so leicht mexikanisch angehaut und versucht dann mit so einer Masche, dass er ein libyscher Terrorist sei, Frauen ins Bett zu kriegen, was bei unserem Hauptcharakter nicht ganz so funktioniert, weil der ist zu sehr halt, ja, groß, weiß, blond, der gute Jonathan. Und wird dann von irgendeiner Französin angesprochen, die sich ineinander verlieben aus seiner Sicht. Und er reist mit ihr dann zusammen weiter nach Ost-Berlin. Und dann stellt sich heraus, dass die gute Frau nun mal nicht Französin ist, sondern halt für den Geheimdienst arbeitet, die aus, ja, Ost-Berlin was rausschleusen sollen. Und Jonathan wird dann bis in Amerika hinein vom KGB verfolgt. Ist eine lockere, recht simple, einfache Actionkomödie, wobei Action-Agentenkomödie, also es ist weniger Action, mehr Agententum, aber die macht Spaß. Funktioniert tatsächlich noch, auch wenn man jetzt so die Sache mit der DDR nimmt. Ist so ein Film, habe ich Spaß dran gehabt.
Okay, habe ich lang nicht mehr gesehen. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nur ganz graue Erinnerungen dran. Kann ich deswegen gar nichts zu sagen und ist auch nirgendwo zu streamen. Da scheinen wir gerade eine kleine Serie zu haben hier. War nicht in Stream befindlichen Film. Auf Platz 9 war das bei dir. Ja. Auf Platz 9 bei mir kommt der nächste diskutable Film, der mir aber auch gefallen hat. Allerdings ist der, hat er auch zwei Seiten. So wie gerade die Kritik an den Chinesen, das so ein bisschen schwierig war, sprechen wir jetzt über einen Western auf Platz 9, nämlich Pale Rider, der namenlose Reiter. Hat dir nicht gefallen anscheinend?
Nee, gar nicht.
Worum geht's? Es geht um einen Clint Eastwood-Film. Clint Eastwood spielt den Reiter, der sein Pferd sattelt und unterwegs ist. An der Stelle, um brutale Minenbesitzer in Schach zu halten, die Goldschärfer terrorisieren. Dieser Bergwerkbesitzer, der da so extrem gierig ist, Richard Dysart spielt den ganz toll, ist da mit einer unmenschlichen Härte unterwegs. Das Ganze spielt um 1880 in Kalifornien und ich finde sehr authentisch umgesetzt. Der Film zieht einen so rein. Man hat die ganze Zeit so ein bisschen das Gefühl, dass man wirklich in dieser Zeit ist, schauspielerisch auch toll umgesetzt von den Hauptdarstellern. Das Einzige, weswegen der Film so eine gewisse Kritik geerntet hat, war in der Vergangenheit, dass der Reiter so ein bisschen sehr religiös rüberkommt. Ja? Also als Prediger, der überzeugt, die Arbeiter in einen Aufstand zu geben und dass hier an der Stelle dieser Kampf der Unterlegenen gegen den tyrannischen Bergwerkbesitzer ist das, was so im Mittelpunkt steht. Da ist das ein oder andere religiöse Motiv zu viel drin. Ich persönlich bin auch vielleicht ein bisschen zu naiv. Ich habe da zwar das ein oder andere erkannt, aber nicht so viele, wie manche Kritiken das sagen. Mir hat er trotzdem sehr gefallen, weil er eben auch eine wichtige Thematik anspricht. Aber man muss natürlich auch Spaß haben, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Das ist kein leichter Film. Das ist schon mal gar nicht ein lustiger Film. Ist vielleicht ein bisschen zu dick aufgetragen an der einen oder anderen Stelle, aber mir hat der sehr, sehr gut gefallen, vor allem aufgrund der schauspielerischen Leistung, vor allem auch aufgrund der heiklen Thematik und ja, der tolle Szenerie. Also es ist einfach sehr, sehr gut in Szene gesetzt. Aber ich kann auch jeden verstehen, der sagt, das ist zu dick aufgetragen, das gefällt mir nicht. Oder beziehungsweise der Film gibt sich auch sehr viel Zeit zu atmen, sagt man heutzutage, glaube ich. Das Ganze ist zu langweilig. Das würde ich hier an der Stelle auch sehen, weil der Film hat ganz klar auch Beziehungsdramen im Mittelpunkt. Muss man mögen, ganz klar, aber ich fand den nicht so schlecht.
Geschmäcker können halt verschieden sein.
Ja.
Okay, nach
dein Platz 8.
Ja, mein Platz 8. Nachdem du jetzt im Westen warst, gehe ich in den Osten.
Du warst doch gerade schon im Osten, oder?
Ja, ich gehe jetzt noch östlicher.
Noch östlicher als die DDR.
Und zwar in den 80ern gab es ja die große Jackie Chan-Reihe. Jeder zweite Film, den du in der Videothek gefunden hast, war ein Jackie Chan-Film.
Der war halt fleißig.
Du hast die Zeit des Drunken Masters gehabt und. Und 1985 kam der zweite Teil einer Reihe, die eigentlich gar keine Reihe ist, raus, nämlich Ultra Force Teil 2. Und das Besondere an dem Film war zum einen, dass du keinen männlichen Hauptdarsteller hattest in dem Sinne, sondern als Hauptdarsteller hast du halt hier Frauen, die im Mittelpunkt stehen. Für den Westen halt Cynthia Rothrock, für den östlichen, also für den asiatischen Teil dann Michelle Yeoh. Und das war das erste Mal, dass ich wirklich zwei Powerfrauen in einem Actionfilm hatte, die diesem Film auch komplett getragen haben. Die Story ist eine generische Polizeistory, da braucht man nicht groß eingehen. Ja, es geht um Börsen, es geht um Mikrofilme, die gesucht werden müssen und organisierten Verbrechen.
Alles auch schön an den Haaren herbeigezogen.
Ja, sehr konstruiert halt alles. Aber das Wichtige halt ist hier als Hauptunterschied zu dem, was du sonst, also ich sag mal so, wenn das jetzt Männer wären, wäre der Film die übliche Stangenware, da würde dich der Film nicht so sehr noch interessieren, aber das Besondere sind halt die beiden Hauptdarstellerinnen, die dem Film eine komplett neue Note verleihen, wo dir gezeigt wird, wie viel Action diese Frauen machen können und wie sehr vernachlässigt das eigentlich in Europa wurde.
Okay.
Also eine Michelle Yu und eine Cynthia Rothrock, das waren wirklich dann Darstellerinnen, wo ich auch gerne später noch Filme von geguckt habe. Nicht alles war gut, klar, aber es war erfrischend anders. Und gerade, da sind wir jetzt wieder bei diesem Etikettenschwindel, gerade wenn du einen Film hast, der heißt Ultra Force Teil 2, denkst du, ja, mit den beiden möchte ich gerne dann den ersten Teil noch sehen oder den dritten und vierten, und du holst dir die aus der Videothek und stellst fest, ja, der erste ist dann wirklich nur Männerstangenware und 3 und 4 ist auch nicht mehr gut. Und deshalb, damit er wenigstens mal erwähnt wird, auf Platz 8 Ultra Force Teil 2 mit Michelle Yeoh und Cynthia Rothrock.
Du setzt dich hier gerade nochmal nachdrücklich für die Frauen in Actionfilme ein.
Ja.
Kann man so sagen, ne? Finde ich, ist ja aller Ehren wert. Der Film, muss ich sagen, habe ich jetzt schon ein bisschen länger nicht gesehen. Habe da nur so relativ, ja, Story hast du ja schon gesagt, eher generische Gedanken zu. Ne? Das ist aber so, ich glaube, die Story ist einfach nur ein Vehikel, um dann eben auch die beiden zu inszenieren. Und ja, ist ja auch schön, dass jetzt da nochmal eine von beiden im Spätherbst ihrer Karriere so einen Push bekommen hat. Ne? Sehr löblich. Bleiben wir so ein bisschen im Action-Bereich, wenn du Lust hast.
Gerne.
Und ich gehe auf meinen Platz. Wir sind, glaube ich, bei Platz 8, ne?
Wir sind auf Platz 8.
Leben und Sterben in L.A. Ein William Friedkin-Film mit Willem Dafoe und John Turturro. An der Stelle, da geht es da um einen FBI-Mitarbeiter, der ja so ein bisschen die Schnauze voll hat. Und sein Partner wird kurz vor der Pension eben erschossen. Und er versucht dann auf eigener Faust zu ermitteln. Und sinkt immer mehr mit seinem neuen Partner dabei in das Thema Korruption, illegale Machenschaften ein. Und er muss die ganze Zeit immer überlegen, ja, wie weit darf Rache gehen? Wie sehr frisst die ihn auch auf? Das heißt, wir haben hier wirklich einen tollen Actionfilm. Die Action ist super, finde ich, in Szene gesetzt. Macht mir sehr Spaß. Das Pacing des Films passt heutzutage immer noch sehr. Anders als bei so manchen Actionfilmen, ich weiß nicht, wie es dir gibt, von damals, die haben ja dann so ein Pacing, wo du heutzutage denkst, puh, da habe ich mir irgendwie mehr Dynamik, mehr Action versprochen, das wirkt jetzt alles so träge. Bei dem Film passt das für mich. Die Story ist die Story, die trägt, und es kommt immer an der richtigen Stelle eigentlich wieder so ein bisschen Action rein, wenn du der Meinung bist, jetzt schläft das Ganze fast ein oder es droht einzuschlafen, oder die Story kriegt einfach nochmal einen Schub und das Ganze entsteht dadurch eine Spannung. Und deswegen macht dieser Film mir einfach wahnsinnig Spaß. Ist natürlich klar, man merkt ihm die Zeit ein bisschen an. Es ist Action der 80er, wenn ich jetzt mal die Stunts an sich mir anschaue, aber es hat einen Charme und das macht Spaß. Friedkin als Regisseur bedeutet natürlich, dass wir eine edle Optik bekommen, dass wir einen guten Soundtrack dabei haben, überzeugende Darsteller dabei haben. Ja, und dann auch ein Plot, der am Ende nochmal in so eine Richtung geht, die man nicht unbedingt erwartet. Ich will jetzt nicht so viel verraten, schaut ihn euch an. Es sind wirklich mehrere tolle Action-Szenen drin, eine sehr schöne Autoverfolgungsjagd. Also wer da einfach mal einen guten Actionfilm schauen möchte aus der Zeit, der ist meiner Meinung nach, es kommen gleich sicherlich noch ein, zwei Action-Blockbuster, aber erstmal mit Leben und Sterben in L.A. sehr, sehr gut bedient. Hast du den Film noch auf dem Schirm?
Gar nicht.
Gar nicht mehr?
Gar nicht mehr.
Ja, heute haben wir nur Filme, wo der andere den quasi gar nicht mehr auf dem Schirm hat. Ist ja spannend. Den habe ich tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit gesehen.
Also, ich habe den sicherlich irgendwann mal gesehen, aber das ist auch wieder einer dieser Filme. Ich habe ihn aus dem Gedächtnis mittlerweile gestrichen.
Kann ich dir nur einen Rewatch empfehlen, aber muss ich dir mal dann die Blu-ray mitbringen, weil ist auch nicht bei einem Streaming-Anbieter drin.
Okay.
Dein Platz 7.
Mein Platz 7. Jetzt kommen wir mal auf was Kultiges.
Jetzt kommen wir vielleicht zu langsam zu Filmen, die beide noch auf dem Schirm haben.
Ja, also wenn du den nicht auf dem Schirm hast, wir sind zwar nicht vor kurzem vielleicht gesehen haben, aber den deutlich zu kennen. Und zwar zu, ich liebe diesen deutschen Titel einfach, verdammt, die Zombies kommen, Return of the Living Dead.
Ja.
Ein Film, der mehr Komödie als Horror-Zombie-Film ist.
Eindeutig, ja.
Der dem Ganzen einen ganz neuen Drive gegeben hat, der auch ein bisschen die Mythologie der Zombies, ja, modernisiert hat. Wir gehen weg vom Voodoo oder Krankheiten hier, sehr schlicht und ergreifend. Ja, die Armeeschuld, die mit Chemieabfällen da die Untoten auf den Plan wirft. Und die sind auch nicht 0815 einfach irgendwas Schleichendes, durch was hier durch die Straßen kriecht, sondern die sind recht agil und ja, die können reden. Und das Bekannteste ist eigentlich dann dieser eine Satz, Gehirn, Brain. Und der Film macht Spaß. Ist nicht übermäßig brutal, hat aber gereicht, um den damals trotzdem zu kürzen, weil wahrscheinlich wegen dem Titel Zombie. Aber der macht Spaß. Ist eine recht schöne, und das ist eine Sache, die, finde ich, gibt's nicht allzu oft, eine schöne Horrorkomödie. Es gibt wenige Horrorkomödien, die funktionieren, weil entweder reißt man die ganze Geschichte zu sehr ins Lächerliche oder ist noch zu sehr im Horrorgenre verankert. Und wir haben bei Return of the Living Dead 1 halt noch alles recht ausgewogen. Der zweite wurde dann schon ein bisschen, ja, klamaukiger. Dafür wurde der dritte halt super ernst. Und mit dem ersten haben wir eigentlich hier eine sehr schöne Mischung zwischen Horror, Grusel und Komödie. Du hast jemanden dabei, der hier den Film zu verantworten hat mit Dan O'Bannon, der dann auch kein Unbekannter ist. Der Mann ist an Aliens beteiligt gewesen, vom Drehbuch auch her. Und der Film macht nach wie vor Spaß. Der spielt in einer Nacht. Du hast eine Leanna Quigley noch hier drin, die ihre besten Stücke in die Kamera hält. Du hast ein paar nette Effekte drin, ohne aber ins Eklige reinzugehen. Du hast den ein oder anderen lustigen Spruch. Allein wenn die Zombies dann per Funk sagen, send more cops, weil wir haben Hunger. Der Film macht Spaß und ist nicht umsonst einer der Kultfilme, die in diesem Jahr entstanden sind. Und in dem Jahr gab es nicht sehr viele Kultfilme.
Ja, Kultfilm, das ist ja immer so ein etwas schwieriges Prädikat im Sinne von, was ist ein Kultfilm? Also so. Ich finde immer, es gibt zu viele Kultfilme da draußen. Das ist ja auch immer so eine Marketing-Sprechweise. Ich erlebe das nicht, dass wirklich so viele Filme bei mir persönlich einen Kultstatus haben. Unter den Top 5 später, also in der zweiten Folge, da ist dann durchaus auch mal was dabei, wo ich sage, das hat bei mir das Zeug zum Kultfilm. Mal gucken, ob du das auch so siehst. Ansonsten tue ich mich da mit diesem Prädikat Kultfilm immer ein bisschen schwer. Platz 6 sind wir, ne?
Nee.
Platz 7.
Also du warst Platz 7. Ich war Platz 7.
Du bist jetzt bei Platz 6.
Ja, du musst noch deinen Platz 7.
Genau. Der einzige Zeuge. Ein sehr, sehr spannender Film mit Harrison Ford in der Hauptrolle. Indiana Jones, ja, damals, als er eigentlich gerade den Durchbruch seiner Karriere so langsam erlebte, spielt er in einem sehr, sehr spannenden Thriller mit Kelly McGillis an seiner Seite. Worum geht's in dem Film? Ist auch eigentlich relativ schnell erzählt. Der spielt einen Cop, der Harrison Ford. Ihr merkt, ich habe Spaß an Filmen, wo Cops mitspielen, das ist ja bekannt. Und er ist an der Stelle eben so, dass er im Rahmen einer ländlichen Sekte spielt. Das Ganze hat auch eine gewisse Romanze mit Rachel Kelly McGillis, weil die spielt eine Witwe, die Rachel. Und natürlich kommt man sich näher, aber ich muss direkt sagen, der Thriller steht hier im Vordergrund und die Spannung, es geht weniger darum, dass die Romanze erzählt wird. Und das finde ich mal ganz wichtig. Das Ganze darf gerne so ein bisschen mitschwingen, das ist dann für mich in Ordnung, aber die Romanze sollte im Thriller eher dabei sein als im Vordergrund. Und das gelingt hier sehr, sehr gut. Es ist ein sehr, sehr spannend aufgebauter Thriller. Könnt ihr übrigens aktuell auf Paramount, falls ihr das Abo habt, streamen. innerhalb des Paketes und kann ich euch auch nur empfehlen. Wir haben nämlich hier eine Verquickung, zum einen so eher so ein Krimi aus dem Cop-Bereich, aber auch eben so ein bisschen das Culture-Clash-Thema. Im Endeffekt ist das Ganze super, super spannend inszeniert von Peter Weir, einem, wie ich finde, auch immer etwas unterschätzten Regisseur. Er versucht relativ viel, der Film droht zwei, dreimal bei dem Ganzen so ein bisschen zu kippen. Ja, das heißt also, ne, man hat zwei, dreimal so den Eindruck, kriegt er das alles noch verwoben, was er da versucht zu erzählen. Funktioniert aber am Ende doch ganz gut und für mich ging die Rechnung eben auf. Das Problem, was hier Harrison Ford an sich hat, dass er ermittelt im Rahmen der Amish People, das heißt, er versteht nicht, wie die leben als Cop und er muss aber eben einem Fall nachgeben und merkt, dass die ganz, ganz andere Lebensweisen haben und dass die eben zum Beispiel mit der modernen Welt, in der er ja normal lebt, überhaupt nichts zu tun haben. Das heißt, alles, was er so täglich nutzt, das nutzen die Amish nicht. Und er findet dann auch noch heraus, dass Kollegen in die Fälle verwickelt sind, womit er am Anfang überhaupt nicht rechnet, weswegen er selbst auch plötzlich in diesem Amish-Dorf mehr in Gefahr gerät, als er denkt. Mehr will ich gar nicht erzählen, weil wenn ihr den Film schauen wollt, kann ich nur sagen, der macht Spaß, hat sogar Oscar-Nominierungen eben erhalten, zum Beispiel für die Regie. Und ja, dementsprechend möchte ich jetzt auch nicht zu viel von der Story weiter spoilern. Ich kann nur sagen, der lohnt sich. Ist jetzt auch nicht so bekannt, weil natürlich Harrison Ford zu der Zeit karrieremäßig mit anderen Dingen dann durchgestartet ist. Aber das ist ein richtig gutes Werk. Der hat Spaß gemacht und ich habe mir den tatsächlich gegeben aufgrund unserer Diskussion. Was wäre gewesen, wenn Tom Selleck Indiana Jones gewesen wäre? Und dann haben wir ja auch so ein bisschen mal Tom Sellecks Karriere beleuchtet und auch die von Harrison Ford. Da sprang der Film bei mir auf und da der dann eben bei Paramount drin ist, habe ich mir den abends angeschaut und ich muss sagen, ich habe es nicht bereut, habe den also erst vor kurzem gesehen. Ich finde diese verschiedensten Zeit- oder Erzählebenen, der Thriller an sich, der Fall an sich, dann dieses Multikulturelle, so würde ich es mal nennen, was da aufeinander prallt, also diese Culture Clashes und noch am Rande diese Liebesstory, das ist schon sehr, sehr schön verwoben und das kann man sich sehr, sehr gut anschauen. Meine Empfehlung auf Platz 7, du bist dann bei Platz 6 dran, weil ich denke mal, der wird auch wahrscheinlich zu nischig sein, den wirst du wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm.
Was heißt auf dem Schirm? Also die Sache ist natürlich, klar kenne ich den Film, der wurde seinerzeit damals, wo der im Kino kam, auch massiv promotet.
Tatsächlich, okay. Ja. Hatte ich gar nicht so im Schirm.
Doch, doch, also kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Also der Film ist wirklich, jetzt muss man dazu sagen, es ist natürlich so, im Gegensatz zu heute, keine Social Media, keine Internetgeschichten, dass du den Film da dauernd präsent hast. Aber der ist in diversen Zeitungen sehr oft halt erwähnt worden, der ist bei den zwei, drei Kinosendungen, die es damals gab, sehr massiv promotet worden. Ich kann mich halt auch sehr stark an das Plakat immer noch erinnern. Also der ist schon versucht worden, an den Mann zu bringen. Problem, was der Film damals bei mir hatte, muss ich dazu sagen, ist schlicht und ergreifend, wenn du einen Film rausbringst mit jemandem, den man dir versucht, gerade als Actionstar aufzubauen, durch Krieg der Sterne, durch Indiana Jones, und der kommt dann mit der einzige Zeuge, der dann was ganz anderes ist, haben wir das Problem, dass der Film bei mir ein bisschen, ja, enttäuscht hat.
Weil du quasi einen Overhype erlebt hast im Vorfeld.
Ja, was heißt ein Overhype? Ich habe einfach nicht den Actionfilm bekommen, den ich erwartet habe. Der Film kommt sehr ruhig daher. Der kommt sehr erzählerisch daher. Der kommt sehr Thriller-mäßig daher.
Ja.
Und ich habe hier keinen Actionfilm. Und ich habe eigentlich mehr auf einen Actionfilm gehofft.
Ah, okay. Das heißt, man hat hier eigentlich durch die Promotion was ganz Falsches suggeriert.
Noch niemals durch die Promotion. Also wenn man damals, ich sag mal so, wenn damals Trailer so präsent gewesen wären, wie sie heute sind,
ja,
wäre durch den Trailer, weil wenn du dir den anguckst, wird dir dann relativ schnell klar, es ist ein Thriller.
Ja.
Wenn du aber nur auf Zeitungsartikel, auf Fotos angewiesen bist, wo du dann Harrison Ford einmal mit einer Knarre siehst und dir dann am Anfang nur erzählt wird, ja, ein armes Junge wird Zeuge eines Mordes und muss dann von Harrison Ford beschützt werden.
Ah ja,
genau. Erwartest du ein bisschen was anderes als das, was du kriegst. Ja. Der Film war damals für mich enttäuschend. Im Nachhinein muss ich sagen, ich habe den auch irgendwann nochmal gerewatcht, weil ich da wirklich auch auf der Basis arbeite. Gefällt mir ein Film in meiner Vergangenheit nicht, muss er mir heute immer noch nicht gefallen. Sondern er kann da sogar sehr gut gefallen. Ein bestes Beispiel ist für mich zum Beispiel Hills Have Eyes oder Texas Chainsaw Massacre. Wo ich die Filme das erste Mal gesehen habe, waren die nicht das, was ich erwartet habe. Haben mir beide nicht zugesagt. Im Nachhinein sind das großartige Filme nach dem Rewatch, wo ich gesagt habe, ja, okay, es ist jetzt nicht das... Hallo, wir reden da von dem 18-jährigen Pär, der als Gorehound unterwegs war. Der wollte das große Splatterfest sehen, hat er damals nicht gekriegt, deshalb war der Film schlecht. Ja, ist nicht der Fall und da ist es das ähnlich. Ich habe den großen Actionfilm erwartet und habe einen Thriller gekriegt. Und der Film war damals für mich dann mieser Film. Heutiger Sicht muss ich sagen, großartiger Film. Aber es ist halt eine Frage, mit welcher Einstellung gehst du rein und mit welchem Alter gehst du rein.
Ja, genau, das ist das, ne? Ich glaube, das Alter und auch die Seherfahrung und deine Erwartungshaltung, die man dann so hat, die spielen halt eine ganz entscheidende Rolle. Und wie gesagt, ich bin sehr froh, dass ich diesen Film nochmal gesehen habe, denn wir haben ja darüber gesprochen, dass er ja da schon einen unheimlichen Schub in seiner Karriere hatte eben und sonst auf Han Solo sicherlich sehr festgelegt gewesen wäre, wenn die Indiana Jones Nummer nicht gekommen wäre. Und dann beim Scrollen fiel mir der einzige Zeuge auf, der ist ja auch sehr gut bewertet und ich dachte, ach, das ist doch spannend und dann haben wir geschrieben, wir könnten 1985 machen, wo ich mir dachte, wow, das passt ja auch noch zufällig, der ist von 85. Ich fand ihn sehr spannend, ich weiß aber auch, was mich da erwartet hat natürlich, das habe ich, ich habe jetzt keinen Actionfilm mehr erwartet, sondern jetzt habe ich mir mal einen Trailer angeguckt, habe festgestellt, das ist ein ruhigerer Film für einen Abend, wo du bewusst Kino genießt, sage ich jetzt mal. Ja, also du musst wirklich Spaß daran haben, dich auf dieses ruhige Erzähltempo, auf diese atmosphärische Dichte, die nach und nach der Film auch entwickelt, dich einzulassen. Und das ist ganz wichtig, glaube ich. Wenn man das schafft, kriegt man hier einen hervorragenden Film. Deswegen bei mir auf Platz 7, dann Platz 6.
Ja, und jetzt tue ich mir gerade schwer. Ich bin zwischen zwei Filmen am Entscheiden, entweder ins Plakative reinzugehen oder ins Stimmungsvolle. Ich bin momentan wirklich noch mit mir am Hadern, aber das Plakative würde ich sogar auch, wenn der Film... Nee, ich habe mich jetzt entschieden. Und zwar, ich bleibe noch mal der Horrorkomödie treu.
Ah ja, ein Genre, was du ja sehr magst.
Und zwar, wir gehen weg von den Zombies und gehen zu den Vampiren. Nämlich Fright Night, die rabenschwarze Nacht.
Ein sehr schöner Film auch, ja. Der gefällt mir persönlich.
Der heute auch noch funktioniert. Der leider mal irgendwann vor einigen Jahren ein Remake gekriegt hat. Wo ich mit David Tennant zwar den Schauspieler sehr schätze, aber den Film immer noch sehr mies als Remake finde. Und Fright Night, die rabenschwarze Nacht, ist eigentlich tatsächlich auch eine gelungene Horrorkomödie. Wobei hier auch ein bisschen mehr der Hang zum Horror ist, aber immer noch sehr gut funktioniert. Mit einem Roddy McDowell, der nochmal zeigen darf als alter Mann oder als älterer Mann, was er schauspielerisch zu leisten hat. Und die Handlung ist eigentlich am Anfang so richtig banal. Du kriegst so durch Radio- oder Fernsehinterview, Nachrichten du kriegst durch Radio-Nachrichten nahegebracht, dass irgendwie ein Serienmörder unterwegs ist, der Prostituierte umbringt. Gleichzeitig ist im Nachbarhaus ein neuer Mieter da und der, ja, jugendliche Charlie Brewster kann dann abends mitkriegen, wie der neue Mieter oder der neue Besitzer dort einzieht. Und ist eigentlich sehr schnell der Meinung, mit dem stimmt was nicht. kriegt dann durch Zufall mit, weil er da ein bisschen wohl zu viel das Fenster am Hof gesehen hat, weil der fängt an wirklich an, den schon zu stalken. Der kann nachts in das Schlafzimmer von reinschauen und kriegt dann tatsächlich mit, dass sein Nachbar wohl der Killer ist. Und nicht nur einfach ein Killer, der kommt sogar dann dahinter, der Nachbar ist ein Vampir und keiner will ihm glauben. Und er sieht dann so sein Heil da drin, indem er halt hingeht, einen, ja, Schauspieler, der im amerikanischen Fernsehen die Serie Fright Night präsentiert, ein abgehalfteter Horrorfilm-Schauspieler, so eine leichte Persiflage auf Peter Cushing haben wir da. Er versucht dann diesen Peter Winston zu engagieren, weil er dann doch der Meinung ist, der kennt sich aus und ich habe einen echten Vampir als Nachbar, du kannst was dagegen machen und geht mit ihm auf Vampirjagd, obwohl, naja, Peter Winston ihn nicht wirklich glaubt. Der Film ist recht gut, der macht sehr viel Spaß, hat für mich aus heutiger Sicht nur ein ganz, ganz schlimmes Problem, weshalb ich manchmal Probleme habe mit dem Film. Ich muss vergessen, wer die weibliche Hauptdarstellerin ist. Und zwar hast du als weibliche Hauptdarstellerin Amanda Beers, heißt die, glaube ich, mit Nachnamen Beers.
Ah, da denke ich an eine spezielle Serie.
Ja, das ist das Problem.
Und ich kenne sie auch nur in dieser Serie, glaube ich.
Mir ist irgendwann mal aufgefallen, diese Darstellerin sieht irgendjemanden ähnlich. Ich kann es nur nicht unterbringen, wer das sein könnte. Ah, die wirst du in irgendeinem Film gesehen haben, keine Ahnung in welchem. Und dann googelst du die Frau mal und stellst dann fest, dass die Love Interest von Charlie Brewster, die du irgendwie sogar süß und leicht heiß findest, niemand anderes ist als Marcy Darcy von einer schrecklich netten Familie.
Ja, die legendäre Marcy Darcy.
Wo ich dann denke, nein, du wirst diesen Film nicht mehr unbefangen schauen können.
Weil es ist Marcy Darcy.
Es ist halt Marcy Darcy.
Genau.
Und das ist so das Einzige, wo ich bei diesem Film manchmal ein bisschen mit mir hadere, ist es Marcy Darcy von die Nachbarin von Al Bundy. Aber trotz allem, wenn du das ausschalten kannst, hast du mit Fright Night, die Rahmenschwarze Nacht, immer noch einen schön unterhaltsamen Horrorkomödienfilm.
Okay, ja. Habe ich schon lange nicht mehr auf dem Schirm, muss ich sagen.
Schauen dir nochmal an, der ist gut. Aber vergesst die beiden Remakes. Also es gibt tatsächlich einen Remake von Teil 1, es gibt einen Remake von Teil 2. Und da wären wir wieder bei der Sache, das sind Remakes, die waren einfach nicht nötig.
Das haben wir ja oft gehabt, ne? Dass die Remakes dann einfach nichts Neues hinzufügen und irgendwo von der Qualität dann auch teilweise ja tatsächlich sogar so sind, dass, ja, sind wir ganz ehrlich, das Original sogar Schaden nimmt. Und das ist immer schade.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem Remake von Fright Night ist es so, spielt das Ding nachher in Osteuropa? Was nie ein gutes Zeichen ist, wenn eine Hollywood-Produktion in Osteuropa spielt. Und B, ja, der komödiantische Aspekt ist weg. Und da ist halt das Problem bei mir. Fright Night, selbst der zweite, der stellenweise etwas brutaler war, waren gut durchdachte Horrorkomödien in meinen Augen. Und das ist bei den Remakes in keinem der beiden Fälle noch vorhanden. Aber kommen wir zu deinem Platz 6.
Mein Platz 6 ist dann ein Film meiner tiefsten Kindheit. Asterix, Sieg über Cäsar. Der muss mit rein, allein weil ich bin ja ein großer Fan der gesamten Filmreihe Asterix. Ja, die sind nicht alle von gleich hoher Qualität. Und
das ist das Problem.
Man muss, aber die Geschmäcker gehen hier halt auch auseinander. Das heißt, es gibt teilweise sehr gute und teilweise geht so Filme. Aber innerhalb der Menschen, die die gerne schauen, gibt es durchaus unterschiedliche Meinungen. Das ist sicherlich nicht der beste Film der Reihe und den hätte man jetzt auch ein bisschen niedriger haben können. Aber ich habe ihn mal bewusst auf Platz 6 gesetzt, um auch nochmal an die Asterix-Filme, die mir heutzutage alle so ein bisschen zu kurz kommen, zu erinnern. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht groß über eine Handlung bei einem Asterix-Film sprechen.
Lass mich raten. Römer, Zaubertrank, Gekloppe.
Genau, und Spaß und ein paar, und das finde ich immer halt so schön, diese wunderschön netten Zeichnungen, die das Ganze einfach auch so wunderbar machen. Ich merke halt auch immer, das sind Filme, die aufgrund der Zeichnungen, aufgrund des Erzählstils auch meine Kinder sofort berühren. Das ist halt auch nochmal etwas, was nicht jeder alte Zeichentrickfilm gelingt. Aber die haben da Spaß dran und das nimmt die Leute halt irgendwie doch noch gut mit, obwohl die Filme natürlich 1985 mittlerweile auch ein gewisses Alter haben, können bei Prime Video übrigens streamen, in den Channels drin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir machen die weiter Spaß, die Filme. Das sind klassische Zeichentrickfilme, wie ich sie ein bisschen heutzutage auch vermisse. Und ja, wie gesagt, Handlung ist ja immer das Gleiche. Ne? Es gibt das Dorf in Gallien, was den Widerstand leistet. Und es gibt Asterix und Obelix. Und die natürlich immer ganz gerne die Römer jagen und den Kontra bieten. Obelix liebt wie immer seine Wildschweine und kriegt keinen Zaubertrank. Also das ist halt jedes Mal sehr ähnlich. Aber die Filme haben einen gewissen Charme. Für mich ist das immer auch viel gut, die dann mal wieder ab und zu mit meinen Mädels zu schauen. Die machen einfach Spaß.
Bin ich komplett bei dir. Problem ist, Sieg über Cäsar war nicht der beste Film.
Nein, also ich bin, der steht hier stellvertretend ein bisschen auch für die Reihe.
Dafür kann ich es eher akzeptieren. Mein persönlicher Liebling ist Asterix bei den Briten, muss ich dazu sagen.
Okay, den mag ich zum Beispiel jetzt gar nicht so sehr. Das meine ich damit. Das geht durchaus so ein bisschen mal auseinander. Ne?
Was ich total faszinierend gerade bei den Asterix-Filmen finde, abgesehen davon, dass die heute auch tatsächlich noch funktionieren, dass selbst die neueren Filme, das sind ja dann diese CGI-Animationsfilme, selbst die sind noch irgendwie mit Liebe gemacht und kann man sich tatsächlich auch angucken und die machen Spaß.
Ja.
Das Einzige, was mir bei Asterix nicht Spaß gemacht hat und was ich gerne vergesse, das sind die Realfilme. Hm. Die sind einfach in meinen Augen unnötig.
Ja, das ist das Thema von gerade eigentlich.
Ja. Ne?
Quasi Remake will ich jetzt nicht sagen, aber man erzählt es auf einer anderen Art weiter, die mich komplett kalt gelassen hat. Also ich konnte mit diesen Realfilmen nie was anfangen. Haben für mich überhaupt nicht den Charme der Zeichentrickfilme.
Ja, und was mir bei Asterix immer wieder einfällt, und jetzt kommt der Comic-Nerd in mir durch. Asterix hatte ja in Deutschland ganz am Anfang ein richtiges Problem, ne? Die sind ja von Kauka damals als erstes in Deutschland veröffentlicht worden, in den Fix- und Foxy-Heften, als Fortsetzungsgeschichten, so wie sie ja auch in Frankreich im Spirou-Magazin, ich glaube es war Spirou-Magazin,
ja, das kann gut hinkommen.
Veröffentlicht worden sind. Und der Kauka hat Asterix und Obelix umbenannt. Und was meinst du, wie wird Asterix und Obelix in Deutsch geheißen haben?
Oh, keine Ahnung.
Sigi und Barabbas.
Ah, ja.
Und Sigi klingt für mich so Ruhrpott-mäßig.
Ist auf jeden Fall weit weg von dem.
Über die geänderte Hintergrundgeschichte möchte ich mich jetzt mal nicht äußern. Aber ich finde halt recht lustig, halt diese Namensgebung Sigi und Barabbas.
Ja.
Und aus Galliern wurden dann Goten. Und den Rest könnt ihr euch denken, wenn ihr euch mal mit Kauka beschäftigt habt.
Sehr schön ist ja, dass wir jetzt so ein bisschen wieder näher am Original sind. Und wie gesagt,
näher ist
wenn
gut.
Man sich jetzt mal auf die Zeichentrickfilme konzentriert, die haben einfach einen gewissen Charme. Die machen Spaß.
Ja.
Ja, manche sind wirklich richtig gut, manche sind okay. Und stellvertretend für die gesamte Reihe habe ich den hier mal auf Platz 6 eingebucht.
Und manche Sachen sind ja halt auch heute noch präsent, wenn ich nur sage, Passierschein.
Ja, 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 definitiv. Ne? Also manche Dinge haben auch die Filme deutlich überlebt.
Ja, ja, dann würde ich sagen,
das war so.
Das war es jetzt erstmal für heute.
Platz 6, ne? Genau. Wir haben noch nicht die ganz, ganz großen Filme, aber es kommen ja auch noch die Top.
Die großen Banger kommen noch.
Ja, wir haben noch ein bisschen was in der Hinterhand. Und ich merke, wir haben uns heute gar keine Filme groß geklaut,
das
oder?
Könnte nächste Woche beziehungsweise in 14 Tagen anders aussehen, weil ich persönlich habe ja, und das merke ich auch bei dir, die Erfahrung gemacht, man geht mehr auf nischigere Sachen bei den ersten Plätzen, so 10 bis 6.
Ja, ja.
Weil man sich die großen Banger aufsparen will und da werden wir uns dann nachher wieder in die Wolle kriegen.
Ja, und es wird für Nachrücker sorgen und so weiter und so fort. Ganz klar.
Okay, liebe Videofreunde. Nachdem Sie das Programm Ihrer Wahl gehört haben, möchten wir Sie bitten, das Band zurückzuspulen, weil sonst ist bei Rückgabe 1 Euro Strafe fällig. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.